Ihr geliebten Menschen, wenn man sehr spitzfindig war als Theologe und als Gelehrter und Jesus wirklich auf die Probe stellen wollte, und zwar so, dass er regelrecht in Bedrängnis kam, dann fragte man ihn nach dem Gesetz, ob er es kennt, ob er die Regeln noch einhält, ob er seine Jünger dazu anhält, die Regeln einzuhalten und nicht zuletzt, wie er sie auslegte, die Regeln. Denn über das, was heilig ist, kann man zwar streiten, aber es geht an die Substanz. Da merkt man, wes Geistes Kind jemand ist. Zu dem, was heilig ist, gibt es wenig Meinung, sondern mehr Wahrheit. Wenn man also Jesus richtig gehend provozieren wollte und aufs Glatteis führen, dann stellte man zum Beispiel solche Fragen, wie es Markus im 10. Kapitel erzählt. Da heißt es, die Pharisäer traten hinzu und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden und versuchten ihn damit. Also gleich die heiklen Fragen. Jesus hat sich zu diesem Thema verhalten und wir werden davon hören, wenn wir das entsprechende Gebot überdenken. Jesus bringt nämlich genau dieses Gebot ins Spiel. Diese Predigt heute ist nämlich der erste Teil von einer natürlich zehnteiligen Reihe zu den 10 Geboten. Griechisch auch Dekalog genannt, also 10 Worte. Wir wollen miteinander 10-mal dem nachdenken, was uns heilig ist, was elementar ist. Warum wollen wir das tun? Wahrscheinlich könnten die meisten von euch die Gebote auswendig hersagen. Und es ist gut, wenn man das mal gelernt hat. Wir wollen aber über das Gelernte nachdenken, weil es gut ist, wenn man das, was einem mitgegeben wurde, nicht für selbstverständlich hält und einfach voraussetzt. Und weil es gut ist, wenn wir das, was wir einmal gelernt haben und auch für richtig erachten, wenn wir das mit Leben erfüllen. Es ist wichtig, dass das jeder Einzelne tut und in jeder Situation ist es ja auch anders. Was richtig ist und wie man das Richtige lebt, einzeln und miteinander, darüber muss vor allen Dingen gesprochen werden. Wenn man nicht spricht, dann entstehen Missverständnisse. Jesus hat das erlebt. Darauf werden wir dann später kommen. Uns geht es ja nicht anders. Wir wollen also in diesen 10 Gottesdiensten auch auf Jesus schauen und schauen, wie er diese Gebote anwandte, wie er sie mit Leben erfüllt hat. Wir denken ja über die Gebote nicht nach als Menschen des Alten Testamentes, die die waren, die die Gebote bekommen haben, sondern wir sind Menschen des Neuen Testamentes. Wir kennen einen gnädigen und liebevollen Gott, der sich uns naht, der zu uns kommt. Die 10 Gebote kann man wahrscheinlich bei den meisten Menschen als irgendwie bekannt voraussetzen. Hier unter uns sowieso, aber auch außerhalb unserer Kirche und außerhalb von Kirche sowieso. Jeder hat schon mal gehört, dass es das gibt. Nur mal zur Erinnerung und in Kurzfassung. Erstens, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Zweitens, du sollst dir kein Bild machen, das du anbetest. Drittens, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Viertens, du sollst den Feiertag heiligen. Fünftens, du sollst Vater und Mutter ehren. Sechstens, du sollst nicht töten. Siebtens, du sollst nicht Ehe brechen. Achtens, du sollst nicht stehlen. Neuntens, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Zehntens, du sollst nicht begehren. In Kurzfassung. Martin Luther schrieb 1529 seinen kleinen Katechismus, also ein Lehrbuch über den christlichen Glauben, in dem er diese Gebote erklärt und er tut etwas sehr Kluges und sehr Wichtiges. Er stellt nämlich jeder einzelnen Erklärung eine Frage voraus, eine sehr gute Frage. Und die Frage lautet, was ist das? Was ist das? Und ich finde die Frage deshalb gut, weil es gut ist, das Bekannte zu betrachten, gerade das Bekannte, so, als kenne man es nicht. Und so, als hätte uns noch niemals jemand etwas darüber erklärt, Es also ganz unvoreingenommen anzuschauen und mal zu fragen, was ist das eigentlich? Das ist eine kindliche Frage, aber deshalb ist sie gut. Diese Frage, was ist das, wird ja auch durchaus unterschiedlich beantwortet, je nachdem, wer sie beantwortet und wann und in welchem Kontext. Das Alte Testament erzählt von den Anfängen der Gebote und wie sie an das Volk kamen. Auch wieder die Kurzfassung. Als sie noch nicht sein Volk waren, führt Gott die Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens heraus. Er befreit sie. Er führt sie durch die Wüste in ein gelobtes Land. Und in der Wüste ruft er Mose, ihren Anführer, den er bestimmt hat, zu sich auf den heiligen Berg Sinai. Und dort verbündet er sich mit dem Volk. Und der Bund lautet, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Und die Gebote machen dieses Bündnis fest. Was ist das? Es sind Regeln, die die Menschen bekommen, damit sie nach Gottes Willen leben können. Und die Gebote regeln das Miteinander der Menschen und ihr Verhältnis zu Gott. Im Laufe der folgenden Zeit gibt es immer mehr und genauere Regeln und Gesetze für das Volk Gottes. Es sind gottgewollte Gesetze, die er selber hat aufschreiben lassen. Es sind aber auch menschengemachte Gesetze. Menschen haben immer mehr präzisiert, wie verhält man sich denn, damit es richtig ist. Und ich glaube, es liegt doch eine gewisse Versuchung darin, das Leben zu regeln, eben durch Ordnung, damit es gelingt, damit es gut wird und damit man auch sicher sein kann, es richtig gemacht zu haben, und zwar ganz richtig. Für uns als Menschen des Neuen Testamentes ist es deshalb auch wichtig zu verstehen, was die Gebote nicht sind. Wahrscheinlich ist der Begriff Gebot schon etwas irreführend. Im Straßenverkehr wissen wir, dass Gebote keine Verbote sind, aber wenn wir von Geboten Gottes reden, hören wir ganz schnell auch das Wort Verbot. Und nicht selten lauert ja hinter der ganzen Vorstellung von einem Gott, der seinen Menschen Gebote gibt, so ein Bild von einem langbärtigen Gott mit einem ausgestreckten Zeigefinger, der so sehr groß ist und sehr drohend und der alles verbietet, was im Leben Spaß macht. So ist ja manchmal die landläufige Meinung von Gott und seinen Regeln. Und Christen sind die, die sich an diese Regeln halten müssen. Dabei brauchen Menschen Regeln. Eine ungeregelte Welt, ein ungeregeltes Miteinander wäre gar nicht menschengemäß. Dass wir Christen gemeinsam mit unseren jüdischen Glaubensvorfahren diese Regeln von Gott haben, macht uns allerdings zu noch nichts Besonderem. Alle anderen Religionen haben solche Regeln auch, vergleichbare Regeln, ein Kanon, etwas, worauf man sich geeinigt hat. Der Islam kennt zum Beispiel die 5 Säulen, die jeder gläubige Muslim einhält. Aber selbstverständlich haben auch Menschen ohne Religion Regeln, Werte und Normen. Also, dass man religiös ist und Regeln hat, die von Gott kommen, heißt nicht, dass die anderen regellos wären. Menschen sind gar nicht denkbar ohne Regeln. Menschen brauchen etwas, woran sie sich halten können und was sie hält. Dass wir also die 10 Gebote haben, macht uns noch nicht automatisch zu besseren Menschen. Das ist klar. Aber selbst wenn wir die 10 Gebote ganz strikt einhalten könnten, machte selbst das uns noch nicht zu besseren Menschen. Wir hielten einfach die Gebote. Also die Frage Luthers ist wirklich gut. Zu fragen, was ist das, was Gott uns da gibt? Die Gebote stellen uns tatsächlich in Frage. Weniger unsere Moral, sondern mehr unsere Beziehung. In seinem Katechismus beginnt Luther die Antwort auf diese Frage jedes Mal mit denselben Worten. Also er fragt, was ist das, wenn er auf ein Gebot schaut? Und dann beginnt er immer mit der Einleitung, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und aus dieser Grundhaltung legt er dann das jeweilige Gebot aus. Und da klingt schon etwas sehr Gutes und Wichtiges an, nämlich, dass es gar nicht darum geht, dass man sich richtig verhält, damit Gott uns lieb hat und damit wir uns gut vertragen. Es geht um Beziehungen. Und Beziehung will immer mehr als einfach korrektes Verhalten. Jemand, vor dem ich Ehrfurcht habe, den ich gleichzeitig liebe und dem ich vertrauen kann, So jemand möchte doch mehr von mir, als dass ich einfach nur alles richtig mache, lieb bin, gehorche, gefalle und mich einfüge. Gott will mehr von uns, als dass wir Regeln befolgen. Das erste Gebot ist der Schlüssel zu allen anderen, die dann noch folgen. Wir werden in den kommenden Wochen uns Gedanken machen darüber, was dieses erste Gebot in unserem Leben verändert und was das dann für Folgen hat und wie sich das in den anderen Geboten ausdrückt. Was es also bedeutet, dass wir uns kein Bild von Gott machen, dass wir seinen Namen kennen und heiligen, was uns überhaupt heilig ist, wie wir umgehen mit unserer eigenen Herkunft und den Menschen, von denen wir kommen, wie es mit dem Schutz des Lebens bestellt ist, wie es mit der Liebe untereinander sich verhält und mit dem Eigentum, dem eigenen und der anderen und mit dem Reden und mit dem Begehren. Das alles werden wir bedenken, aber alles beginnt und endet mit der Freiheit, die Gott uns schenkt. Gottes Gebote eröffnen uns Freiheiten, die wir ohne diese Gebote nicht hätten. Dazu braucht es aber eine Korrektur dessen, was wir kennen. Der ausgestreckte Zeigefinger, den verdanken wir ja hauptsächlich der Formulierung der Gebote. Du sollst, du sollst, du sollst nicht, du sollst nicht. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst nicht. Ich glaube, dass hier ein Fehler liegt. Man kann den hebräischen Text nämlich auch anders übersetzen. Nämlich, ich bin der Herr, dein Gott, du wirst nicht. Du wirst nicht. Das ist ein ganz anderer Klang, merkt ihr das? Weil ich also dein Gott bin, deshalb wirst du dich so oder so verhalten. Oder du wirst deshalb nicht dich so oder so verhalten. Die 10 Gebote geben uns Freiheiten, die wir ohne diese Gebote nicht hätten. Ihr habt alle die Linie überschritten, als ihr in den Raum gekommen seid. Vielleicht habt ihr einfach gedacht, das ist irgendwas Brandschutzmäßiges. Vielleicht habt ihr auch gar nichts gedacht. Aber das hier muss weg, die Grenze zwischen uns und Gott. Und Gott hat dafür gesorgt, dass das wegkommt. Und weil das so ist, ändert sich unser Verhalten. Ich bin der Herr, dein Gott. Und deshalb wirst du dich ändern. Deshalb wirst du so sein, wie ich dich gedacht habe. Die 10 Gebote geben uns Freiheiten, die wir nicht hätten ohne die Gebote. Ich bin mir bewusst gewesen, als ich das aufgeschrieben habe, dass das eine ziemlich steile Aussage ist. Und ich bin selber gespannt, wie sich das bewahrheiten wird in den nächsten Wochen und ob das so wird. Wir sind auf dem Weg, um miteinander nachzudenken. Aber alles beginnt mit Gott, der sich seinen Menschen zeigt, ganz am Anfang, am Sinai und dann durch die Menschheitsgeschichte immer wieder in ganz verschiedenen Situationen und auch uns. Und es beginnt immer damit, dass Gott sich uns zuwendet, sich uns zeigt und sagt, ich bin der Herr, ich bin dein Gott. Jetzt ist die Predigt noch nicht zu Ende, das war nur der erste Teil. Wir singen jetzt, du bist heilig, du bist Herr und dann kommt der zweite Teil.
Thank you.
man Jesus also wirklich herausfordern wollte in der Diskussion, dann sprach man ihn auf die Gebote an. Markus erzählt uns davon im 10. Kapitel. Dieses Kapitel berichtet überhaupt viel von Jesu Umgang mit den Geboten. Und zwar, wenn man es im Ganzen liest, dieses Kapitel, dann erzählt es weniger davon, wie er es auslegt, das auch. Vor allem aber, es erzählt davon, wie er die Gebote lebt. Mitten hinein dieses heikle Gespräch über das Thema Ehescheidung, das auch in unseren Tagen in manchen Gemeinden noch heikel wäre, mitten hinein in diese Diskussion, Jesus sagt seine Meinung dazu, später werden wir davon hören, mitten hinein in diese Diskussion dringt eine Störung. Man bringt Kinder zu Jesus, das auch noch. Er soll sie segnen. Und die Jünger versuchen, diese Störung zu unterbinden. Aber da wird Jesus richtig ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht, sagt er, denn solchen gehört das Reich Gottes. Jesus und die Kinder. Ohne es zu romantisieren, aber kleine Menschen, die noch nicht richtig und falsch sein wollen, die nur Annahme und Zuwendung brauchen und die das auch annehmen können, ohne zu fragen, habe ich das verdient? An Jesus und den Kindern kann man am besten sehen, wie Gott sich Beziehung vorstellt. Es passiert einfach. Es könnte so einfach sein mit Jesus. Nur seine Liebe ist wichtig und seine geöffneten Arme. Markus schreibt, er schließt sie in die Arme, legt die Hände auf sie und segnet sie. Es könnte so einfach sein. Aber es ist nicht so einfach und das, was gleich darauf folgt, das Kapitel erzählt das alles schön hintereinander, das, was darauf folgt, zeigt, dass es so einfach nicht ist. Es kommt nämlich jener junge Mann, den wir als den reichen Jüngling kennen. Markus schreibt, als er sich auf den Weg machte, kam einer gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Es scheint nicht so einfach zu sein. Du weißt doch, was zu tun ist, antwortet Jesus. Du kennst doch die Gebote. Und er, der gut sein will und sich alles verdienen will, erkennt die Gebote und erzählt sie auf. Und er kennt sie nicht nur, sondern er sagt von sich, dass er auch alles befolgt habe. Also jedes Gebot auch wirklich gehalten. Und dennoch ist er getrieben von der Frage, was muss ich tun, damit ich das Ziel erreiche, das ewige Leben erbe. Und Markus berichtet etwas, was ich sehr berührend finde. Er berichtet, wie Jesus den ansieht, der da kommt, alles richtig gemacht hat und sich das ewige Leben verdienen will. Er berichtet, wie Jesus ihn anschaut. Er schreibt, er schaut ihn an und er hatte ihn lieb. Und ich glaube, das ist der gleiche Blick, mit dem er auch die Kinder angesehen hat. Und wir wissen ja, wie diese Begegnung ausgeht. Die meisten wissen das. Zum Verkauf seiner Güter, Jesus fordert das von ihm, war der junge Mann nicht in der Lage. Er musste unverrichteter Dinge wieder gehen, weil er zu sehr gebunden war an sein Leben, das so sehr in Ordnung war, dass er es nicht loslassen konnte. Jesus waren die Gebote nicht egal, im Gegenteil, er bringt sie immer wieder selbst auch zur Sprache. Aber er selbst bringt auch zur Sprache, dass das bloße Befolgen der Gebote ihm nicht genug ist. Es geht Jesus darum, warum Menschen Gebote befolgen. Das erste Gebot, mit dem alles beginnt, lautet ja, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oder mit unserem jetzigen neuen Verständnis, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. In diesem ersten Gebot, das der Anfang von allem ist und die Voraussetzung für alles, stellt Gott die Beziehung fest, er legt es fest. Wer bist du und wer bin ich? Ich bin der Herr, dein Gott. Im Alten Testament wird hier mit dieser Aussage der Bund geschlossen und Gott erinnert das Volk an die gemeinsamen Anfänge. Er erinnert, ich bin der, der dich herausgeführt hat aus deiner Gefangenschaft. Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich denke, wir dürfen und müssen das sehr persönlich nehmen und hören. Ich bin der Herr, dein Gott, nicht der Gott von allen, sondern deiner. Das ist ein Unterschied. Und weil das so ist, weil ich dein Gott bin und weil ich dich befreie von dem, was dich gefangen hält, deshalb gilt dann der folgende Nachsatz: Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Es geht um Freiheit. Die Bindung an Gott erlöst uns von allen anderen Bindungen. Ich weiß nicht, ob das für euch logisch klingt. Denn es gibt ja Bindungen, in denen wir leben und die gehen wir zum Teil freiwillig ein und manche sind uns einfach mitgegeben und Bindungen sind ja wichtig und richtig. Aber wenn Gott sagt, du wirst keine anderen Götter neben mir haben, heißt das, dass nichts und niemand wohl einen absoluten Anspruch auf uns hat. Der Mensch, der Gott gehört, gehört Gott und niemand anderem sonst. Wie sieht das praktisch aus? Also, was ist das? Und das werden wir uns in den kommenden Wochen wahrscheinlich so oft fragen, dass ihr es am Ende nicht mehr hören könnt. Was ist das? Die Beziehung mit Gott prägt alle anderen Beziehungen, die in den Geboten angesprochen werden. Also in der Familie, mit dem Partner, mit den Mitmenschen, zu Freunden, aber auch zu Feinden und auch zu mir selbst und zu dem, was ich brauche und was ich begehre. Und als Überschrift über alles steht immer die Feststellung, ich bin der Herr, dein Gott, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Was nichts anderes heißt als, du brauchst auch keine anderen Götter neben mir. Das ist eine Zusage großer Freiheit, nämlich in deinem Leben muss nichts Gott gleich sein. Das bedeutet zum einen, du darfst dein Leben anschauen und fragen, was ist das? Was ist da Gott in meinem Leben, Gott gleich? Worin investiere ich mich? Und wer bestimmt meine Werte? Was schaue ich mir an? Was prägt mich? Was beeinflusst meine Emotionen? Also was sorgt dafür, dass ich mich gut fühle? Oder was macht mir schlechte Gefühle? Das Gebot erinnert uns daran, dass wo Gott Raum hat, andere Götter keine Macht mehr haben. Ja, das andere ist da, aber es ist nicht absolut. Und das Zweite bedeutet, wenn wir keinen anderen Gott mehr brauchen, heißt das auch für den Menschen unserer Zeit, und ich finde das sehr wichtig, ich muss nicht mehr mein eigener Gott sein. Der postmoderne Mensch darf und muss ja alles für sich selbst entscheiden, bis hin zu seiner Identität. Was bin ich eigentlich? Was brauche ich? Was möchte ich haben? Was kann ich schaffen? Wo muss ich hin? Was soll ich sein? Das können wir alles entscheiden und wir müssen es auch. Die Wahl zwischen diesen unendlichen Möglichkeiten kann Menschen aber auch lähmen und es kann dazu führen, dass man am Ende gar nichts mehr entscheidet oder gar nicht mehr weiß, was man will. Und auch zu einer ständigen Angetriebenheit, etwas zu verpassen oder sich nicht richtig entschieden zu haben oder nicht kompetent genug entschieden zu haben oder im falschen Moment das Falsche entschieden zu haben. Und hinter dieser ganzen Gemengelage lauert ja der etwas irre Gedanke, ich selber muss mein Leben im Griff haben und regeln. Ich bin quasi mein eigener Gott. Ich bin zuständig für alles, für den Anfang, die Durchführung und das Ende. Und Gott sagt, und ich höre das als erlösende Freiheit, Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, niemand sonst, auch nicht du. Das heißt, du musst nicht perfekt sein, du musst es nicht am besten wissen, du darfst dich irren und es ist in Ordnung, wenn du verwirrt bist. Und es ist in Ordnung, wenn du unfertig bist und auch bleibst. Und von sehr alten Menschen weiß ich, es bleibt so. Wir werden am Ende nicht alles hingekriegt haben. Und du darfst auch schuldig werden, weil es Vergebung gibt. Du bist nicht Gott, ich bin es, sagt Gott. Dieses erste Gebot erinnert uns daran, wer es ist, der uns so liebt und wer wir sind, die wir so geliebt werden. Und all die anderen Gebote sind dadurch überhaupt erst möglich. Weil der Herr dein Gott ist, bist du frei von allen anderen Herrschaften. Und du bist das, was wir immer hören, was wir sind, geliebte, freie Menschen. Und wenn man Jesus eine richtige Freude machen wollte, dann hat man Kinder zu ihm gelassen. Einfach so, weil sie ihn mochten und er sie mochte. Und er konnte seinen Jüngern anhand dieser Begegnungen etwas Wichtiges nicht erklären, sondern zeigen. Das, was Gott ist und was er für seine Menschen will. Wer so kommt wie die Kleinen, sagt Jesus, dem gehört das Himmelreich. Amen.